Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Christoph Bornschein. Viel Spaß!
Auf der TGG-Seite, ich weiß nicht, ob es heute noch da steht, stand ganz, ganz lange, wir erstreben das perfekte Provisorium. Und ich glaube, das war schon immer so dieses, schon vom Gründungsmoment an war uns immer klar, und das ist auch heute noch klar, und das ist mir heute auch in ganz vielen anderen Sachen klar, dass du nie in der schnelllebigen Zeit, in der wir uns befinden, etwas für die Ewigkeit machst, und dass die Möglichkeit, in schnellen Schleifen dich zu hinterfragen, es anzupassen und das nicht dogmatisch ernst zu nehmen, was du erschaffen hast, nur weil du es gerade erschaffen hast, dass das schon eine entscheidende Rolle spielt. Es gibt ja unfassbar viele Menschen, die Bock haben, die eine geile Idee haben, die das verstanden haben, was das Problem ist. Aber was wir brauchen und was uns fehlt, ist wirklich wir brauchen einen Wach- und Generationenwechsel an den Spitzenpositionen dieser Gesellschaft, dieser Wirtschaft und dieser Politik. Und es ist einfach so, Menschen, die ihre Medaillen verdient haben in der Industrialisierung, haben überhaupt kein Interesse, über was anderes nachzudenken als Industrialisierung. Und deswegen ist jetzt mal die um und bei 40 Jahre alte Generation dran, das zu gestalten, weil da gibt es unfassbar viele, die verstanden haben, was passieren soll.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018 und darf mit mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen über die Zukunft der Arbeit sprechen. Heute bei mir ist Christoph Bornschein, den habe ich tatsächlich auch 2018 getroffen am Rande der legendären Work Awesome Konferenz in Berlin. Das war das Jahr, in dem ich diesen Podcast gestartet habe, und ich habe mir schon oft gedacht, den musst du dir mal einladen. Christoph war zu der Zeit noch in der Geschäftsführung bei TLGG. Das ist eine der ersten Social Media Agenturen, die wir in Deutschland hatten, seit 2008 unterwegs. Mittlerweile eine Beratung nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA mit Büros in New York. Christoph wechselte 2023 in die Rolle des Chairman und wurde bei der großen Gruppe Omnicom zum President of Digital Strategy, Business Development und Growth in Deutschland ernannt. Er gilt als einer der führenden Köpfe in der Digitalisierung und berät Vorstände sowie staatliche Institutionen weltweit. Er ist außerdem Aufsichtsratmitglied der Deutschen Bank und Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums. Außerdem ist er Podcaster, Kolumnist, Investor und bringt jetzt ein neues Buch raus. Gemeinsam mit Sebastian Klemann hat er Real World Impact geschrieben, coming very soon. So, und jetzt springen wir erstmal rein in den Podcast. Viel Spaß dabei. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Christoph heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock von der Ostsee.
Hallo, schön hier zu sein. Grüße zurück aus Berlin am Meer.
An welchem Meer denn ganz genau?
Nein, das ist doch die schöne Sieb-Behauptung. Ne? Ich weiß nicht, welches Meer das ist.
Stimmt. Es gibt ja auch Frankfurt am Meer, ne?
Berlin am Meer.
Gibt's auch.
Ja, und ich meine, am Ende sind wir Klimawandelgewinner. Wir müssen hier nur warten, bis das Meer kommt. Was mit Rostock dann zwischendurch passiert ist.
Meinst du, dann haben wir so niederländische Verhältnisse? Das haben wir damals in der Schule ja schon gelernt, dass Holland Riesenprobleme bekommen wird. Wer weiß, wie es dann in Rostock ist. Die Touristen trampeln uns ja die Dünen runter, leider.
Ist das so?
Auch die Berliner. Immer wieder. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade mal geguckt, das ist schon eine ganze Weile her. Wir haben uns mal 2018 getroffen in Berlin bei der Work Awesome-Konferenz, beziehungsweise war es kurz davor. Kann das sein, dass du auf den Sprung warst? Du musstest, glaube ich, sogar irgendwo hin.
Ja.
Ist aber auch schon echt lange
her. Ich glaube,
es
war auch tatsächlich, weil es ist auch, ich weiß nicht, ob es stimmt, es war sogar die erste überhaupt Work Awesome-Konferenz, die es gab.
Ich glaube, die zweite. Aber egal, eine sehr frühe, und danach passierte ja auch extrem viel in der Arbeitswelt und bei dir
ganz
auch.
Liebe Grüße an Lars an dieser Stelle.
Ja. Geht's dir denn gut heute Morgen?
Ja, sehr. Erstaunlicherweise, auch wenn wir uns in irgendwie interessanten, sagen wir mal, zeitgeschichtlichen Gefilden befinden, ist heute irgendwie ein guter Tag.
Womit hat das zu tun, dass heute ein guter Tag ist?
Ich will jetzt nicht so weit ausholen. Mein Podcast bei der FAZ ist heute Morgen rausgekommen mit dem großartigen Damian Böselager von Volt.
Habe ich schon den ersten Teil gehört heute.
Ach, guck, siehst du? Wie findest du?
Sehr gut.
Und der macht irgendwie eine gute Diskussion auf von Menschen, die erstaunlich sichtbar machen, wie viele das irgendwie gutes Denken finden und so. Und ich finde es ja immer so dieses, dieses Gefühl von, na, man ist nicht nur so allein in sich damit, das wie Friedrich Merz sich da gerade aufstellt, absolut furchtbar zu finden, ist schon auch ein Gefühl, was Zuversicht macht.
Und das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen, Zuversicht und Optimismus. Und du bist ja auch ein Optimist, das kann man immer wieder auch rauslesen bei all dem, was du auch so publizierst. Wir wollen dich jetzt auch erstmal am Anfang kennenlernen. Ich habe ja hier eine Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter macht nämlich ein bisschen mit, die spricht das Intro ein und hat dich jetzt schon introduced. Und du darfst ihr zu Beginn mal erklären, was du so machst, sodass sie das versteht. 11 Jahre alt.
Ich wollte gerade fragen, also auch auf dem Niveau meiner 64-jährigen Mutter, der ich das auch immer mal wieder erklären muss. Ich berate Unternehmen in der strategischen Nutzung von digitaler Technologie ich kaufe und verkaufe Unternehmen und publiziere und so immer zu Technologie, immer zum Internet, immer zu digital.
Ich stelle jetzt mal noch 2 Fragen, die sie vielleicht danach noch stellen würde. Erstens, was ist das Coole an dem Job?
Dass er 50 Jobs in einem ist und dass er das, und das Wort würde ich deiner Tochter gegenüber nicht benutzen, meiner Mutter gegenüber übrigens auch nicht, dass er das ist, was in Amerika jetzt a Portfolio Career heißt. Also tatsächlich eine mannigfaltige Auffaltung in ganz viele verschiedene Pfade und deswegen irgendwie alle meine Interessen abdeckt, wenn mir auffällt, dass ich ein Interesse habe.
Und damit erübrigt sich eigentlich schon fast die dritte Frage, die wäre nämlich gewesen, wie kann man das werden? Aber das gibt's so gar nicht als Jobprofil. So richtig.
Also ich habe wieder vergessen, wie dieses Berufsberatungszentrum der Bundesagentur für Arbeit, das BITS heißt, das yeah. kommt, also das, was ich arbeite, kommt bei diesem Ding nie raus. Nee. Das stimmt.
Ja. Ich habe das ja auch mal gemacht zu meiner Schulzeit. Da kam dann irgendwie Gärtner und Fotograf, so ganz, ganz unterschiedliche Dinge, so in unterschiedlichste Richtungen auch gehend. Aber da haben wir heutzutage mehr Möglichkeiten, was so Jobcrafting angeht, ist, glaube ich, so ein schönes Wort. Ne?
Jobcrafting heißt das. Ach, schön. Portfolio Career und Jobcrafting. Ich habe früher mal, das habe ich gleich auch schon mal öffentlich gesagt, dass ich eigentlich immer nur in ausgedachten Scheiß gearbeitet habe. Vielleicht ist das, was Jobcrafting meint.
Ja, das klingt sehr gut. Du bist ja Berliner, ne? Erzähl noch mal, wie war so deine Kindheit? Was hat dich geprägt?
Also ja, ich bin Berliner und auch Ostberliner, geboren in Pankow und deswegen ist Mauer schon sehr etwas, was in meinem Leben ist. Ich sitze hier auch gerade, das ist für meine Frau, die aus Frankfurt am Main kommt, immer komisch. Ich sitze hier sehr um die Ecke vom Mauerpark, Bernauer Straße. So diese Vorstellung, dass da mal eine Mauer gestanden hat. So, ich habe das ziemlich real noch in Erinnerung. Ich komme aus einer Familie, die so eine Gesamt-Berliner Familie ist. Das heißt, ich hatte so ganz winzig kleine Tanten im Westen, die dachten, dass es uns vor allen Dingen an Kiwis und Nutella fehlt und deswegen davon Unmengen in den Osten schleppen. Und habe seit den 80ern tatsächlich kein Nutella mehr gegessen, weil ich also
viel zu viel damals gehabt.
Ost-Berlin ist für mich Westtanten, die Nutella nach Osten schleppen. Und dann ist es ganz viel, und das hat dann wirklich wieder viel mit meinem Beruf auch zu tun, dann ist es ganz viel ein unfassbar beschleunigter Wandel in einer Stadt, die ganz schnell zusammenwuchs, die ein riesiger Ozean von Möglichkeiten, einen Erwachsenenspielplatz und so war und die ihre Qualität daran hatte, nie stillzustehen und alles zu ermöglichen.
Hm. So ein klassisches Großstadtkind bist du, könnte man sagen.
Ja, das ist ja immer schwer zu reflektieren, wenn man das ist. Und wenn ich bin ja immer mal wieder in New York, da fühlt man sich gar nicht mehr so großstädtisch, wenn man aus Berlin kommt. aber ja, im deutschen Kontext ist das so.
Ja, also ich komme ja, wie gesagt, aus Rostock und bei mir sind also 90% nach dem Abi weggegangen, ungefähr 60% nach Berlin, dann nochmal so 20% Hamburg und so ein paar Verrückte sind nach Köln oder Frankfurt gegangen. Aber Berlin war ja auch mit Rostock immer irgendwie im Kontakt, nicht nur über den Tourismus, sondern auch so, ist es ja nicht weit voneinander entfernt. Hast du auch Rostock-Erfahrung?
Ja, du kriegst von mir jetzt natürlich so ein bisschen die Melodie von man muss da halt vorbei, wenn man nach Ahrenshoop will.
Auf einen schönen Dars, ja, klar.
Ja, also nee, Rostock ist für mich so ein bisschen so also Warnemünde, touristisch hast du gesagt. Ansonsten weiß ich, wo da ein Fressnapf ist, weil ich da für unseren Hund wohl schon auch Futter eingekauft habe. Aber so, ich habe jetzt keine hohe Rostock-Expertise, Zuneigung und so. Problemfans springt einem mal an, wenn man über Rostock nachdenkt. Die Kogge, Sorry, ich wünschte, ich könnte jetzt ein Hohelied auf Rostock singen.
Ich zeig's dir mal, wenn du mal vorbeikommst.
Sehr gerne.
Das habe ich ja eh überlegt. Ich habe nämlich schon so ein paar Leuten, die mal irgendwie zufällig aus dem Netzwerk hier mal gestrandet sind, denen habe ich schon mal so eine kleine Ministadtführung gegeben mit Fischbrötchen und Ministadt-Hafenrundfahrt und dies und jenes. Und es ist ja auch sehr historisch interessant, natürlich auch durch die Vergangenheit, DDR-Vergangenheit und dann, was danach passiert ist. Aber back to you. Du hast ja Abitur gemacht, dann studiert. Ich bin jetzt Vater von 3 Töchtern und frage mich immer, auch wenn sich die Zeiten sehr verändert haben, was gibt man den Kids heute eigentlich mit? Worauf kommt es an, wenn man ganz am Anfang steht? Hast du einen Tipp, wenn du so ein bisschen zurückdenkst an deine Zeit?
Ich habe nur einen Sohn und mich beeindrucken 3 Töchter wirklich total. Also Hut ab vor dieser Leistung. Und dadurch die Frage ja auch immer wieder. Ich gucke da sehr drauf mit, so ein bisschen ist es mir auch egal, was der wird, solange er es mit Leidenschaft wird. Also weil es ist so dieses, ich weiß nicht, ob der noch diesen ich tausche meine Arbeitszeit gegen Geld-Deal unbedingt machen muss und ob das nicht irgendwie auf einer anderen Ebene Wertschöpfung ist. Und ich finde, der sollte was zutiefst Menschliches tun und das dann aber mit einer Leidenschaft und irgendwie. Das ist dann wahrscheinlich das, was man als Eltern immer will, aber nicht machen sollte. So, wenn der Bock hat, Einradfahrer zu werden, fände ich schon auch gut, wenn er ein sehr, sehr guter Einradfahrer wird.
Ambition, ne? Ist gut.
Ja, finde ich. Also und ansonsten ist es wirklich so dieses, das ist ein bisschen so auf der Ebene von digitale Kompetenzen, Programmieren lernen und so. Ich finde schon, dass der irgendwie so ein Moment wissen können muss. Also so der kriegt schon irgendwie alles erklärt und alles in die Hand gegeben, was irgendwie so dazugehört. Ich will, dass der die Tools der Gegenwart benutzt, weil ich auch die Chance hatte, die Tools der Gegenwart zu benutzen und das mich sehr geprägt hat. Was das dann mit ihm macht, so Hauptsache ambitioniert und mit Leidenschaft.
Es wird ja immer viel auf die Schulen geschimpft. Ich würde die Frage einmal gerne umdrehen und fragen, was können wir Eltern denn noch tun? Vielleicht gibt es ja so eine Art Schulfach, was wir Eltern einfach privat geben. Also, weil wir immer sagen, es braucht Problemlösungskompetenz, es braucht irgendwie Co-Creation, solche Dinge, die es in der Schule irgendwie zu wenig gibt. Gibt es so Sachen, wo du sagst, das müssen wir als Eltern eigentlich ein bisschen übernehmen?
Na, so Bildung. Und so Lebens- und Herzensbildung ist klar, so das muss ich jetzt irgendwie nicht, da bin ich kein Experte drin. Ich sitze ja im Beirat von TUMO Berlin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so die von der KfW unterstützte aus Armenien kommende Digitalschule, die so ein extrakurrikuläres Angebot ist. Und toll und digital und so. Ich glaube, so dieses, als Eltern hast du halt die Verantwortung, Angebote zu machen und dann irgendwie mit der Frustration zu leben, wenn Geige eben nicht so geil ist. Ja. Und also so, deswegen erwähne ich TUMO, dem jetzt irgendwie anzubieten, dann doch mal programmieren zu lernen, Musik komponieren und so, ist schon irgendwie auch meine Verantwortung, glaube ich. Und mit der Frustration zu leben, wenn er sagt, Geige ist scheiße oder Programmieren ist scheiße.
Schlimm ist auch, wenn Geige scheiße ist, aber weitergemacht wird.
Ist es so?
Naja, zumindest für die Eltern. Wenn man zuhören darf. Wir hatten es nämlich auch, unsere mittlere hat da mal angefangen, aber dann auch wieder aufgehört und sich neuen Themen gewidmet.
Ja, ich habe schon auch so ein paar, also und da ist man dann ja irgendwie so, ich bin ja nicht ausgebildeter Pädagoge, ich habe schon auch so ein paar Sachen, wo ich verhindern will, dass er die macht und das als meine Rolle verstehe. Ich habe zum Beispiel wirklich gar keine Lust darauf, auf Fußballplätzen rumzuhängen.
Am Wochenende,
Und würde gerne verhindern, dass es irgendeine Art von Interesse an diesem Sport gibt. Basketball, was ja in der Halle gespielt wird und irgendwie interessanter ist, insgesamt gern Fußball, sehr ungern.
Ja, kann man vielleicht so ein bisschen nudgen, sagen wir heutzutage, ne?
Ja, auch schönes Wort.
Und dann bist du ja natürlich auch bekannt für TLGG und uns interessiert nochmal, wie kamst du überhaupt zu dieser Gründung? Und dann schauen wir uns natürlich auch nochmal an, was ist das eigentlich, aber wie kam es dazu?
Du, das ist das schließt vielleicht an was an, was ich gerade eben gesagt habe. Das ist ja eine Reihe von Ereignissen, die dahin geführt haben. Das dynamische Berlin ist vielleicht irgendwie so der Anfangspunkt. Wir alle erinnern uns, 2000, der neue Markt brach zusammen und digital war das erste Mal tot. Was aber nicht tot war, war meine gnadenlose Heldenvergötterung für die Gründer von Kabel New Media, schöne Grüße Peter Kabel, und Pixelpark, schöne Grüße Paulus Neef, Also Unternehmertum aus dem Glauben an Internet. Ich war 17, tief bewegt davon und über dann irgendwie verschiedene so Gründungsversuche und frühe Companies war TLGG dann irgendwann die logische Konsequenz davon, diese Begeisterung für die neue Technologie. Wir reden ja über was, 2000 war ich begeistert, 2008 war TLGG, dazwischen war ganz viel anderer Kram. In was werden zu lassen, was irgendwie Beruf war. Also, was hast du gesagt? Jobcrafting?
Ja.
Das war dann das finale Jobcrafting zu dem, was meine Eltern 1994 das erste Mal in mein Kinderzimmer brachten, nämlich Internet.
Auf CD damals.
Auf einer AOL-CD.
Mit Boris Becker Testimonial damals, ne?
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Immer mehr Unternehmen erkennen, wie wichtig das Thema ist. Und ihr solltet euch auch mal diese wunderbare Plattform anschauen. Mitarbeitende haben die Möglichkeit, sich weiterzubilden und dazuzulernen, wie sie achtsamer lernen, leben und arbeiten können. Es gibt Kurse, es gibt die Möglichkeit, mit PsychologInnen zu sprechen. All das und mehr jetzt auf openup.de/Unternehmen.
Werbung Ende.
Man muss eine Sache sagen und das ist schon, das verbindet auch gut wieder mit deiner Frage zu Kindern. Meine Eltern sind beide Hochbauingenieure und hatten deswegen tatsächlich relativ früh CAD-Programme zu benutzen. Also Zeichnen starb, man zeichnete keine Lüftungsanlagen und so mehr und CAD-Programme kamen. Und das führte dazu, und das ist schon also so deren Schuld, dass wir immer ganz geile Computer zu Hause hatten, weil diese CAD-Programme jetzt auf dem 386er nicht laufen lassen konntest, sondern einen 486er brauchtest als der und dann Pentium und so.
Ja.
Und das war natürlich irgendwie, deswegen stand der teure Scheiß bei uns, weil die damit eben arbeiteten und manchmal konnten sie damit eben irgendwie nicht arbeiten, weil ich irgendwas kaputt gemacht hatte. Aber die Verfügbarkeit dessen und der AOL-CD, die verbindet sich auch relativ in direkter Linie mit 2008 und TGG-Gründen.
Ich war ja zu der Zeit in Hamburg und kam ja zum Thema Social Media Marketing über die Musik, die wir gemacht hatten in den 2000ern, so im Bereich Rap und Hip-Hop. Da mussten wir uns ja irgendwie vermarkten und da kam natürlich Facebook 2004 und irgendwie YouTube 2007 oder sowas in der Richtung muss es gewesen.
Was? Ihr wart doch auf MySpace.
MySpace waren wir auch noch.
Mit ganz vielen GIFs und so.
Aber das kennt ja heute keiner mehr. Stimmt, da waren wir auch noch. Und dann bin ich ja darüber auch in diese Social-Welt gekommen und erinnere mich, es war ja eine ganz interessante Zeit auch, als so die ersten Agenturen aufkamen. Man sprach von Web 2.0 und alles war sehr bunt und experimentell. Und ein Freund von mir, der auch aus Rostock kommt, der Thilo, der erzählte dann, er geht zur TLGG, Thilo Sievers. 2011 ja, ist er, glaube ich, zu euch gekommen.
Oh, Grüße.
Genau, wenn er zuhört. Und der sagte, ja, und die machen das irgendwie auch ganz anders. Und das war interessant und das steht ja auch bis heute auf eurer Website, dieses Unkonventionelle, also nicht dieses, so wie Agenturen ja auch lange waren irgendwie. Ich glaube, ihr hattet da irgendwie einen anderen Antritt. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie der war oder ist.
Das, was du meinst, ist, glaube ich, das hat mit dem Geschäft und wie Agenturen sind gar nicht so viel zu tun, sondern mit einer Haltung dazu, wie man Sachen machen sollte und wie sehr man sich so ernst nehmen sollte und oder nicht.
Ja.
Auf der TGG-Seite, ich weiß nicht, ob heute noch da steht, stand ganz, ganz lange, wir erstreben das perfekte Provisorium. Und ich glaube, das war schon immer so dieses, schon vom Gründungsmoment an war uns immer klar, und das ist auch heute noch klar, und das ist mir heute auch in ganz vielen anderen Sachen klar, dass du nie in der schnelllebigen Zeit, in der wir uns befinden, etwas für die Ewigkeit machst und dass die Möglichkeit, in schnellen Schleifen dich zu hinterfragen, es anzupassen und das nicht dogmatisch ernst zu nehmen, was du erschaffen hast, nur weil du es gerade erschaffen hast, dass das schon eine entscheidende Rolle spielt. Und ich glaube, das war das, was TLGG immer ausmacht und auch heute noch ausmacht, eine Haltung derer, die es gestaltet haben und gestalten, die heißt, ja, das wissen wir jetzt, aber wissen wir es auch morgen? Und wie gesagt, das ist gar nicht die entscheidende Frage. Ist es eine Digitalagentur heute oder ist es eine Agentur oder was ist es so, sondern es ist eher so ein anderer Blick, als wir den irgendwo gesehen haben, auf wie man so Geschäft macht.
Ja. Hatte von außen gesehen auch mehr mit Augenhöhe zu tun, als von wir sind jetzt die Berater und erzählen euch jetzt, wie ihr das umsetzen und machen müsst, sondern mehr wir schauen jetzt mal gemeinsam, was wir entwickeln, ne?
Ja. Ja, und sind auch ehrlich über, wir wissen es an manchen Stellen gar nicht so genau, sondern wir haben vielleicht einfach nur ein bisschen informierteren Blick darüber, wie es kommen wird. Also ich kann mich noch erinnern, in der ganz frühen Phase haben uns alle, als wir gesagt haben, ja, investiert man nicht so viel auf Studienvollzeit, Facebook wird das Ding platt machen, immer angeguckt mit so einem, also so wird es halt nicht werden. Und ich glaube, weil wir eben tatsächlich in der Lage waren zu sagen, ja, aber dann, wir können ja auch bei Studienvollzeit erstmal helfen, aber wir glauben schon, dass es so kommt und auch manchmal einfach recht hatten, war das irgendwie gut. Und dann gab es eine zweite Dimension, die ist auch heute noch so, und die muss man natürlich, jetzt gehört TLGG zu einem Konzern, heute stärker verteidigen und erkämpfen. Das ist das ganze Thema, warum sollte sich ein Arbeitsplatz anfühlen wie ein Arbeitsplatz? Man verbringt da so viel Zeit. Es wäre schon gut, wenn das nicht scheiße ist. Und gerade so in der Gründungszeit ich bin ja nicht mehr Geschäftsführer, so deswegen gucke ich jetzt zu, wie andere das gestalten, was sie daraus machen, ist dann schon immer sehr im Fokus dieses, naja, es darf sich gern auch an einem guten Tag anfühlen wie eine große WG.
Ja, das interessiert mich nämlich auch mal, wie ihr das kulturell entwickelt habt. Also ihr habt das gegründet, Und wenn man da so ganz am Anfang ist, dann überlegt man sich ja, wie soll es werden, ne? Oder habt ihr euch da wenig drüber Gedanken gemacht, seid ihr einfach losgezogen?
Ich würde sagen, also postrational haben wir uns natürlich wahnsinnig viel Gedanken gemacht und schon am 19.06.2008 vorhergesehen, was dann werden würde. Die Wahrheit ist natürlich nicht. Also ich glaube, wir haben das schrittweise entwickelt und dann immer wieder, als wir merkten, 40 Leute haben irgendwie ein anderes Bedürfnis als wir drei. Mal ein bisschen zu spät, mal ein bisschen zu früh, mal genau richtig, dann eine Anpassung vorgenommen und irgendwie wieder eine Dimension weiterentwickelt. Also so, es ist schon, ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie Sprint zu sagen muss oder iterative Entwicklung, nur weil es irgendwie gerade so die Worte sind, die man benutzt, aber das war irgendwie der natürliche Prozess, der sich da eingestellt hat.
Was hast du in all den Jahren über Führungen gelernt?
Also man unterscheidet ja immer ein informelles Wissen und informelles Wissen. Formell bestimmt eine ganze Menge, dass ich dir jetzt nicht wiedergeben könnte. Informell, glaube ich, war ich jeden Tag weiter ein besserer, dienender Manager, wie das Wort jetzt heißt. Also so, ich glaube, dieses Zielbild, was ich erst wirklich spät verstanden habe von, so, ich bin ja nicht euer Chef in einem hierarchischen Sinne, sondern ich bin im Idealfall jemand mit einem großen Werkzeugkasten an Möglichkeiten, der größer ist als derer der einzelnen Teammitglieder. Ich kann das alles irgendwie befähigen und noch besser machen. Ich glaube, darin bin ich einfach besser geworden. So, worin ich nie besser geworden bin, ist Feedback und Gehaltsgespräche, und so diese ganzen Formalia der Führung. Aber ich glaube, so als Team-Captain Erfolge zu ermöglichen und Teams zu empowern, heißt das Wort jetzt, glaube ich, weil wir diese ganzen Worte herumschmeißen. So, das kann ich schon besser, als ich das vor jetzt 17 Jahren konnte.
Was hattet ihr auch so Wachstumsschmerzen? Ich meine, ihr seid natürlich interessanterweise gewachsen. Es gab auch immer wieder so Artikel, TLGG, ich glaube, Lufthansa hattet ihr dann irgendwann gewonnen, ne? Und dann hat man so krass da. Geht richtig was los, der Laden wird dann natürlich auch größer. Wie habt ihr das gemeistert?
Darauf gibt es keine einfache Antwort, weil also auf die Frage, hattet ihr Wachstumsschmerzen, ist die Antwort ganz klar ja und zwar immer. Also irgendwas anzupassen und irgendwas umzubauen und irgendwas der Größe anzupassen war eigentlich immer notwendig. So TGG hat heute um und bei 240 Leute in zwei Firmen und so in jetzt auch super remote durch Corona und all sowas. Das sind ja Wachstumsschmerzen qualitativ und quantitativ. Also du hast ja beide Dimensionen. Es tut weh, besser zu werden und es tut weh, mehr zu werden. Ich habe das gerade vorhin schon angedeutet. Ich glaube, manchmal haben wir das gut antizipiert, was passieren würde. Und manchmal hat es dann so wehgetan, dass der Handlungsdruck nicht mehr zu ignorieren war. Also so insofern, also über diese gesamte Länge waren alle Zustände wahrscheinlich da. Ich frage Spitzer, wenn du Spitzer beantwortet haben möchtest.
Nee, ich finde es immer spannend, wie Unternehmen sich natürlich auch entwickeln. Mittlerweile hat TLGG auch noch in New York ein Office. Also es ist schon eine interessante Story, die da hingelegt wurde. Mittlerweile ja auch mit anderer Besetzung, auch im Führungsteam. Aber also ich frage mich natürlich, was kann man davon auch lernen? Ich glaube, viele Agenturen oder Unternehmen wünschen sich ja auch zu wachsen, ob das jetzt immer personell sein muss, sei mal dahingestellt, aber vielleicht sogar mal ins Ausland zu gehen. Deswegen ist so die Frage, ne? Was habt ihr da gelernt? Was kann man vielleicht sogar von euch lernen?
Ich finde es immer ganz schwer, also mich auch sehr schwer. Lustigerweise hat sich ja Frenzy auch in ihrem Buch mal damit beschäftigt, so als Role Model herzuhalten, weil ich immer nicht so genau weiß, so mit einer bestimmten Philosophie, mit bestimmten Werten haben wir ein bestimmtes Problem, Themenfeld und so weiter besetzt. Ich glaube, am Ende ist dieses Learning nur auf einem höheren Level möglich, nämlich diese ganze Frage von, ja, nimm dich halt nicht so ernst, glaub nicht, dass Dinge für immer da bleiben, sei anpassungsfähig, sei kritikfähig, sei reflektionsfähig, sei resilient, die dann ja alle klingen, als würde ich jetzt gleich daraus ein Wandtattoo machen.
Ja.
Aber die sind halt schon wahr.
Ja.
Und das Ganze von Anfang an visionsgetrieben aufzusetzen und zu sagen, so, wir füllen nicht das Innen aus, sondern wir definieren Leitplanken. Wir schreiben so lustige Sachen auf wie 80% Zustimmung, 100% Energie, also Entscheidungslogiken. Ich glaube, das war einfach total gut und total richtig. War aber auch, und das muss man eben tatsächlich, deswegen ist es dann wieder schwer sozusagen, ja, lernt doch das davon. Es war auch ganz viel einfach Intuition und so ein, also kannst du kein Buch angucken und sagen, so deswegen haben wir das so gemacht, sondern so ein
Gefühl.
Okay, wie macht man denn das jetzt mit der Bauernschleue?
Das ist aber ein interessantes Thema, finde ich, weil diese Intuition, ich glaube, die unterscheidet uns zum Beispiel auch von künstlicher Intelligenz. Wir haben ganz viele Erfahrungen gemacht, die wir irgendwie in uns drin haben. Da gibt es jetzt keinen Knopf, wo wir raufdrücken, sondern das ist irgendwie in uns drin. Das scheint ja die auch wichtig zu sein und wahrscheinlich auch heute noch eine große Rolle zu spielen.
Das ist so. Also ich erfasse Dinge in erster Linie intuitiv und rationalisiere sie dann später.
Was würdest du rückblickend sagen, wie hast du dich auch persönlich entwickelt? Weil wenn man Unternehmer ist, dann hat das ja viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin heute noch radikaler interessensgeleitet und interessensorientiert. Ich habe sehr, sehr viel an mir gearbeitet, noch breiter sein zu können. Das erkläre ich gern, weil es nicht so einfach zu erfassen ist. Ich beschäftige mich sehr mit der Frage, wie mein Wirkvektor am allergrößten ist. Also wie ich es schaffe, so weit wie möglich von operativer Arbeit weg zu sein und so viel wie möglich Sachen zu übersehen, aber so viel wie möglich Wirkung gleichzeitig zu haben. Also es ist so dieses, ich bin ja nicht mehr CEO von TGG, sondern Chairman und nehme trotzdem für mich in Anspruch, das mögen andere bewerten, ob das stimmt, noch einen großen Einfluss darauf zu haben, was da so passiert. Und das ist eben tatsächlich wirklich die Idee von, ich bin noch weiter rausgegangen, aber die Wirkung, die ich haben will, habe ich noch. Und das macht natürlich, dass ich irgendwie dann, kann man sich dann auf LinkedIn angucken, dass da irgendwie 17 unterschiedliche Firmen stehen, auf die ich mit dieser Art arbeiten kann, was vor allen Dingen eben tatsächlich mein Interesse für alles Mögliche unterstützt. Und das ist so diese Entengung von Themen, das ist schon was mir persönlich unfassbar wichtig ist und was ich irgendwie für mich erreichen wollte. So angstfrei waren wir schon immer, das war jetzt irgendwie nicht noch zu entwickeln. Und ich glaube, am Ende ist dann du entwickelst dann natürlich irgendwie so eine erfahrungsbasierte Weisheit, würde ich fast sagen. Also es gibt einfach total viele Sachen, da ich früher viel länger gebraucht zu verstehen, ob links oder rechts richtig ist, wo du hast es einfach so oft gemacht, diese ersten 30% der Frage beantworten, einfach so dieses, es wird immer klarer.
Ja.
Man muss auch vorsichtig sein, dass man nicht so eingefahren wird in seinen Entscheidungsmustern und dass man irgendwie auch immer mal wieder...
Sich auch mal mit anderen Meinungen zu beschäftigen, finde ich ja auch wichtig, mal ein anderes Buch zu lesen, mal sich mit jemandem zu unterhalten, der eine Partei wählt, die man nie wählen würde. Machst du sowas auch?
Ja, ich habe auch gerade, also ich schulde es denen auch ein bisschen, weil sie auch meinen Podcast haben, aber ich habe gerade für Geld ein FAZ-Abo abgeschlossen, eine Zeitung, die in Sachen Konservativismus absolut nicht mein Meinungsspektrum bedient und die manchmal Texte schreibt, wo ich denke, was sind denn euch gefahren? Aus dieser Logik von so diese ja erstmal grundsätzlich legitime Weltsicht in mein Leben reinlassen. Schon. So, ich habe mich sehr, 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 sehr viel inklusive dann auch in meiner Position bei mir im Team, im direkten Team mit so, wie kann ich radikalere Perspektiven nicht nur mir angucken, sondern auch im Team haben beschäftigt. Ich versuche schon irgendwie so auch meinen Eltern dabei zu gucken, wie die ja auch irgendwie konservativer werden, zu versuchen irgendwie, dass der Kopf immer wieder genug hat, was irgendwie mich und meine Überzeugung so in Frage stellt.
Was ich ja sehr interessant finde, ist, einerseits wird eine Meinung und eine Haltung gefühlt immer wichtiger und auch gesellschaftlich akzeptierter. Die sind ja sogar teilweise sehr verhärtet, diese Meinungen und Fronten. Andererseits fällt es uns auch schwer, diesen Dialog zu führen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, na klar, kann jeder eine eigene Meinung haben, aber ist es auch okay, wenn in deiner Firma Leute arbeiten, die halt wirklich eine ganz, ganz andere Meinung haben? Ne? Wie geht man damit um? Oder arbeitest du für ein Unternehmen, berätst ein Unternehmen, wo du sagst, der Kurs gefällt mir gar nicht, ne?
Ja, und ich glaube, da gibt's, also du hast es jetzt natürlich, und es macht's klar, schwarz-weiß formuliert, also wir haben die Diskussion ganz oft geführt und ich neige dazu, den vielgescholtenen Joschka Fischer da schon auch ideal zu finden. Wir haben ein Bewertungsmuster entwickelt, wo wir sagen, der Marsch durch die Institutionen ist auch etwas, was wir machen. Also wir gehen auch in problematische Konstellationen rein. Ich mache das auch selber. Wenn wir darin die Chance sehen, eine Veränderung zu haben. Also das ist ja so dieser Joschka Fischer-Blick von, naja, außerhalb des Parlaments verändert sich halt gar nichts, da können wir es auf Schilder schreiben. Und dann gibt es so eine Zone, wo es einfach so es gibt einfach verfestigte Positionen, artikulierte Meinungen und so, da gucke ich mir die Konstellation an und sage, euch ist halt einfach nicht zu helfen.
Ja. Wie stehst du dazu, zu der Diskussion oder zu den unterschiedlichen Auffassungen, ob man die AfD zum Beispiel in Talkshows einlädt? Da gibt es ja für beides Argumente.
Ich neige dazu, das erstmal für grundsätzlich richtig zu halten. Das heißt dann aber bessere Vorbereitung, bessere Argumente. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als würde man es gerade so viel machen müssen, um zu zeigen, dass man es tut, dass es schon wieder so eine Überverstärkung erfährt. Also es ist immer noch eine Partei, die 21% der Menschen vielleicht repräsentiert. Guck dir ein Thema an, das habe ich auch mit Damian in dem Podcast diskutiert. Die Forschungsgruppe Wahlen hat letzte Woche herausgefunden, dass ungefähr 50% der Menschen als wichtigstes politisches Thema zwei Themen finden. Frieden und Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. So 50% der Menschen finden, dass das die beiden Themen sind, die das Allerwichtigste sind, die nächste Bundesregierung zu klären hat. Und dann sagen 27% der Menschen in derselben Umfrage, dass Migration das Thema ist. Wir haben aber im Moment gefühlt 100% der öffentlichen Arena befüllt mit Migrationsdebatten und unwidersprochen die Behauptung, niemand fände irgendwas wichtiger als Migration. Und das treibt dieses ständig die AfD einladen gerade ziemlich an. Und es ist irgendwie für den Bürger, die 50%, die Frieden und Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit wichtig werden, natürlich ein Störgefühl an von nein, es ist nicht Migration unser allerschlimmstes Problem. Und nein, Ausländer rausschmeißen ist nicht, was alle umtreibt. Und ich finde, das dann wieder in so ein Verhältnis zu rücken, zu sagen, ja, lass uns doch über die Sachen reden so. Und das Angebot, was die AfD in Frieden und Sicherheit und in Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftsstärken hat, ist einfach scheiße. Und wenn man da mehr mit denen drüber reden würde, würde es auch auffallen. Aber die haben eben das Recht und den Raum die ganze Zeit über 27% der Menschen interessieren sich für Migration als das wichtigste Thema zu reden. Und das ist einfach eine Minderheit.
Ja,
Eine gewichtige, aber eine Minderheit.
Es hat ja auch viel mit Social Media zu tun, dem Thema, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Soziale Netzwerke haben sich ja auch extrem verändert. Also dieser anfängliche Hype, den wir ja auch beide noch kennengelernt haben, dieses Bunte, dieses auch noch diese Facebook-Gewinnspiele, wie verlosen ein iPhone, das war ja alles ganz, ganz anders, muss man nochmal dazu sagen. Und heute gibt es immer mehr Leute, mich eingeschlossen, die schauen, dass sie diesen ganzen Social-Media-Konsum reduzieren, die sich ganz genau überlegen, was sie sich noch reinziehen, wo ist es toxisch, wo kann man noch Akzente setzen. Und da sind natürlich aber auch populistische Akteure sehr, sehr erfolgreich. Ja. Also wie siehst du diesen Spagat? Also einerseits will man nicht denen diese Fläche überlassen, andererseits kann man auch nicht überall immer dagegen halten.
Ich würde noch mal eins grundsätzlicher werden und eins grundsätzlicher würde ich sagen, das Internet wird ja dem, was wir beide, ich nehme an, du bist auch ein 80er geboren,
genau 80.
Teile der ersten Internet-Generation, so das Versprechen ist ja tot. Also diese Plattform uneingeschränkter positiver Kollaboration und Inklusion, alle können alles erreichen, ist ein Walled Garden mit Paywalls geworden. So. Das war nicht meine Idee von, wo das hingehen würde, als das mal alles anfing.
Ja.
Also es hat eine radikale Kommerzialisierung und Monopolisierung von Plattformen, von Infrastruktur, von Daten gegeben, die jetzt mit meinen Werten relativ wenig zu tun hat. So, das ist letztlich das, wo du dann im nächsten Schritt hinkommen musst, wenn dir die sozialen Netzwerke unserer Zeit nicht gefallen, und das tun sie mir im Übrigen auch nicht, dann fucking regulate them.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, genau das Problem, dass wir eben eine Situation haben, an dem große Teile der Infrastruktur, unserer Kommunikationsinfrastruktur, privatisiert wurden und wir jetzt unreguliert hinnehmen müssen, dass die Meinung von Mark Zuckerberg darüber, wie viel maskuline Energie
genau
alle so zu haben, sich ziemlich dominant niederschlägt darauf, was da passieren darf. Und das ist tatsächlich einfach nicht okay. Und dann ist es meiner Meinung nach an einem Staat, das zu regulieren.
Ja, oder wir haben Alice Weidel, die mit Elon Musk dann einen Talk macht auf X. Und dann kamen immer wieder so die Stimmen, die kamen ja schon auf den letzten Jahren, braucht es nicht ein europäisches, reguliertes Social Network? Aber dazu kam es irgendwie nie.
Ja, und die Antwort ist, also das wäre ja so die Frage von, sollte es eine staatliche Struktur sein? Ich glaube, es muss es gar nicht sein, weil ja auch unser Telefonnetz nicht staatlich ist. Aber unser Telefonnetz und die Deutsche Post sind sehr harten Regeln unterworfen, wie sie mit unserer Kommunikation umzugehen haben und welche Art von Neutralität unserer Kommunikation gegenüber sie zu haben haben. So, und das kannst du mit den privatwirtschaftlichen Unternehmen Facebook, Twitter und wie sie Twitter, also X, kannst du machen. So, kannst du, und wir haben es ja auch gemacht, Digital Markets Act, Digital Services Act, Regulierung ist das eine, Enforcement das andere. Ich habe mal Staatslehre studiert, dann müssen wir es einfach enforcen.
Hm. Diese Regulierung, so richtig ich sie auch finde, ist natürlich auch in anderen Technologiethemen wie KI manchmal eine Bremse. Wie schaust du auf diese Entwicklung? Und das ist ja Chance und Risiko irgendwie auch gleichzeitig.
Nein, du kommst, und jetzt, also ich will dir jetzt kein staatsrechtliches und Staatslehre-Proseminar geben, aber also ein paar Worte dann doch. Der regulierende Staat braucht natürlich hinsichtlich seiner Regulierung und der Wirksamkeit seiner Regulierung, der Konsequenzen und so weiter, sowas wie eine Bewertungskompetenz. Und die fehlt. Also das Problem ist nicht so sehr, ist das eine oder das andere zu regulieren. Ich glaube, dass man AI unbedingt regulieren muss, aber man muss sie dann eben mit einer Bewertungskompetenz hinsichtlich der Marktentwicklung regulieren, die eben nicht macht, dass du den aufkommenden AI-Hype abwirkst in dem Moment, wo du sie regulierst. Und da kommst du eben hin zu sagen, naja, ist es nicht so, dass Staat, was auch immer Staat jetzt genau ist, die Summe aller Verwaltung und Politik und so weiter, eine andere Bewertungskompetenz auf das Medium, ich mache es jetzt sehr einfach, Internet und Technologie braucht, als er das heute hat.
Ja.
Und da ist die Antwort ein klares Ja. Also wenn du der Meinung bist, dass das reguliert gehört, und der Meinung bin ich erstmal aus einer sehr staatstheoretischen Perspektive, so Staat sollte da eine Rahmensetzung geben. Dann gibt es eben die zweite Ebene und die heißt, ja, das sollte Staat kenntnisreich und in Verständnis der auch negativen Folgen machen und dabei versuchen, nicht den Markt zu töten. Und das, wenn er das nicht tut und die Konsequenz ist, dass er doch den Markt tötet, dann hat das was mit Bewertungskompetenz zu tun. Mhm.
Du bist ja in Kontakt mit vielen Unternehmen, auch mit sehr großen. Es wird ja immer sehr leichtfertig gefordert, wir müssen jetzt endlich loslegen, nicht mehr abwarten in Deutschland, aus der Krise raus, müssen mit KI jetzt endlich Dinge tun, die Chinesen und so weiter und so fort.
Losballern.
Ja, Überschriften. Aber so aus der Praxis, was erlebst du? Gerade wenn wir auch auf dieses Technologiethema gucken.
Naja, das zwingt mich so ein bisschen in eine komplizierte Antwort. Ich erlebe etwas, was sich in großen Zahlen ja total runterbrechen lässt. Also die letzte große Zahl, die wir alle gesehen haben, ist die große Zahl, die Ursula von der Leyen veröffentlicht hat im Rahmen ihres Wettbewerbskompasses letzte Woche, glaube ich. Die sagte, dass ungefähr 13% aller europäischer Unternehmen KI-Anwendungen im Einsatz haben. What? Es gibt noch eine große Zahl, die ist Teil von entweder DESI der OECD, also der Digitalkompetenzerhebung der Europäischen Union. Ja, ich glaube, das ist es. Die sagt, dass ungefähr 51% aller deutschen Arbeitskräfte nicht mal basische digitale Fähigkeiten haben. Also das heißt, alles, was irgendwie besser wird, ist 49%. Die sagt auch, dass die Workforce, die wir im IKT-Sektor haben, um 0,2% in der letzten Dekade gewachsen ist auf 4,6%. Also ich verstehe dieses Regulierung, weil wir wollen schrankenlos rum KI ballern, wie auch immer die Headline ist. Die traurige Realität in der Fläche ist, dass diese Schlagzeilen sich natürlich, also kannst du in viel mehr Bereichen machen, als behauptet wird, aber nicht, wenn du die Workforce nicht hast, die Systeme nicht hast und nicht verstehst, wo du hinballerst.
Aber wie kommen wir denn vorwärts?
Also, unser Problem ist fundamentaler. Ja. Also vorwärts und das ist vielleicht so der Widerspruch gegen den Populismus. Erstmal sollte man aufhören, komplexe Probleme, die sich über Dekaden ergeben haben, in einfachen Headlines lösen zu wollen. Ja. Also die Idee ist schon erstmal merkwürdig. Also, wie sind wir da hingekommen, wo wir gerade sind? Das hat Jahre schlechter Bildung gebraucht, Jahre Unterinvestition in Technologie, und fängt ja bei KI nicht an, sondern bei ungepatchten Windows NT-Servern in deutschen Unternehmen. Also, weißt du, es ist so, ja, so dieses, that's the issue. Unsere Kläranlagen laufen auf ungepatchten Simatic-Anlagen, die noch heute vom Stuxnet-Angriff der Israelis auf den Irans kaputt gemacht werden können. Also
und die Stadtverwaltung Köln hatte neulich kommuniziert, dass sie bis 2028 die Faxgeräte abschaffen wollen.
Ja, also und das macht ja vieles klar. Also am Ende brauchen wir tatsächlich diesen Sprung nach vorn, anzuerkennen, digitale Technologie, Software und softwarebasierte Wertschöpfungsprozesse sind die Zukunft dieses Landes. Ich glaube, darauf können wir uns noch nicht mal einigen. Es wäre gut, wenn wir diesen Einigungsprozess hätten und dieses Narrativ. Und dann kaskadiert es runter in eine ganze Reihe von Anpassungen von Gesetzesmaterie, die vor allen Dingen anerkennt, dieses Land hat die Industrialisierung wirklich ideal abgesurft und mitgenommen, hat dabei aber den gesamten Staat und all seine Regeln industriellen Logiken unterworfen. Das ist gut, solange Industrialisierung der Treiber unserer Wettbewerbsfähigkeit ist. Das ist schlecht, wenn man es nicht abräumt, wenn es die dann eben nicht mehr ist. Und damit bist du bei der ganzen Frage von, wie funktioniert eigentlich unser föderal organisiertes Bildungssystem und was soll dieser Quatsch 16 Kultusminister in der Kultusministerkonferenz, das irgendwie in so einem Mehrheitsprinzip abstimmen zu lassen, wie in der ersten Klasse in 16 Orten unterschiedlich Mathe gelehrt wird. Ja. Wir brauchen eine fundamentale Anpassung dieses Staates an aktualisierte Rahmenbedingungen. Und das sind nicht mehr rauchende Schornsteine und Menschen, die ihr gesamtes Leben am Band von Volkswagen verbringen. Das Problem ist aber, dass in extrem viel Rechtsmaterie dieser Gedanke immer noch ganz, ganz, ganz tief drinsteckt. Und wenn der Kanzler öffentlich Oliver Blume als CEO von Volkswagen sagt, dass keine Werke von Volkswagen in Deutschland geschlossen werden sollen, dann ist es einfach ein verdammt schlechtes Politikverständnis.
Das erinnert so ein bisschen an die Diskussion zu den Kohlekraftwerken vor schon mittlerweile einigen Jahren. So, wir behalten das auf jeden Fall und dann gucken wir mal.
Und das politische Narrativ, und entschuldige bitte die Rage, aber das politische Narrativ, was du quer zu ja auch der CDU sehen kannst, ist, dass unsere Zukunft in einem Zurück zu bestehen würde. Also das, wenn man an so ein paar Schrauben dreht, die Schornsteine in Wolfsburg schon wieder anfangen zu rauchen und 10 Millionen Käfer da rauskommen und dann alles wieder gut wird. Und ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass die Zukunft dieses Landes davon bestimmt ist, ein Hinzu zu machen und dass das die Veränderung, und ja, das wird wehtun und ja, das wird machen, dass wir althergebrachtes und gemochtes auch abräumen müssen, dass nur mit einem Hinzu und mit einem Bild von was ist denn das, was in Zukunft uns ausmachen wird, diese Veränderung gelingen kann. Und dann ist eben aber die Kultusministerkonferenz aus diesen 16 Pappnasen war schon immer eine geile Idee, eben nicht mehr die Antwort auf, ja, und trotzdem gibt's keinen guten Digitalunterricht. So, dann ist die Frage, wie wir guten digitalen Unterricht bekommen, zu beantworten mit Antworten auf die Frage, wie wir die guten digitalen Unterricht bekommen und nicht, warum Föderalismus so kompliziert ist.
Was lässt dich denn optimistisch bleiben?
Also, wahnsinnig gute Frage. Ich glaube, A, ist Optimismus eine Grundkonstitution, die ich einfach in mir trage. Wenn diese Quelle irgendwann, aus der das kommt, irgendwann mal versiegt, dann muss ich angeln gehen und den ganzen Tag kiffen. Was ja jetzt bald wieder verboten ist. Grüße gehen raus an Friedrich Merz. B, erlebe ich ja ganz viele, und das ist der Positivpitch zur deutschen Wirtschaft, aber auch zur deutschen Politik. So, es gibt ja unfassbar viele Menschen, das schließt so ein bisschen an das, was ich vorhin gesagt habe, die Bock haben, die eine geile Idee haben, die das verstanden haben, was das Problem ist. Ich glaube, was wir brauchen und was uns fehlt, weil wo klemmt's denn, ist wirklich wir brauchen einen Wach- und Generationenwechsel an den Spitzenpositionen dieser Gesellschaft, dieser Wirtschaft und dieser Politik. Und es ist einfach so, Menschen, die ihre Medaillen verdient haben in der Industrialisierung, haben überhaupt kein Interesse, über was anderes nachzudenken als Industrialisierung. Und deswegen ist jetzt mal die um und bei 40 Jahre alte Generationen dran, das zu gestalten, weil da gibt's unfassbar viele, die verstanden haben, was passieren soll. Und das finde ich, und so deswegen ist heute ein guter Tag, wenn man spürt, dass das da ist und dass es nicht bin ich bescheuert, dass mir nur auffällt, wie irre manche Sachen sind, sondern man irgendwie merkt, nee, da sind ganz andere und die haben sogar eine Idee, wie es sein könnte. So, das macht schon sehr optimistisch.
Du hast mal gesagt, wenn es um den digitalen Wandel geht, glauben die Deutschen wirklich noch an den Messias. Das fand ich auch interessant. Also irgendwie ist das ja nicht nur in den alten, auch in den neuen Bundesländern so, dass man sich so danach sehnt. Irgendwer wird es schon richten, ne?
Naja, irgendwer wird es schon richten. A2, so, das hat die sagen mal irgendwie so erstmal positive Macron-Begeistertheit. Das hat in Deutschland aber leider auch immer, das ist so diesen, und davor habe ich echt Angst, diesen ein starker Mann sollte mal. Und das ist so da, und da kippt es manchmal gerade hin, und ich glaube, dass Friedrich Merz irgendwie versucht, dieses Kippen für sich aufzufangen. Davor habe ich Angst.
Ja. Was glaubst du, welchen Effekt hat die Trump-Administration auf das, was wir in Deutschland so auch wirtschaftlich vor uns haben, was wir auch gerade so ein bisschen angesprochen haben?
Also jeden. Erstmal hat sie den lustigen Effekt, dass Friedrich Merz ganz offenbar zu glauben scheint, dass auch er als Präsidialsystemspräsident gewählt wird und ein 100-Tage-Programm aufschreiben kann, was ignoriert, dass er Kanzler wird und in einer Koalition regieren wird. Aber also so den trumpistischen Sauerländer mal zur Seite. Und auch das habe ich mit Damian diskutiert. Ich meine, was wir alle ja so ein bisschen sehnsüchtig diskutieren, aber gerade noch nicht sehen, ist so diese Rückbesinnung aufs Europäische, diese Rückbesinnung auf einen Wir in der Europäischen Union.
Ne? Genau.
Und denklogisch ist es ja das, was wir tun sollten. Das Problem ist nur, dass du in Realität mehr dieses Divide et Impera beobachtest. Also, dass du jetzt schon so ein der Orban wird großer Trump-Fan und kriegt dafür was. Die Meloni wird große Trump-Fan und kriegt dafür was. Also dass dieses, es treibt einen Peil in Europa, schon auch ein Effekt ist, der sich tatsächlich einstellt. Meine Hoffnung wäre, dass diese total positive Erzählung von wir Europäer werden europäischer und machen mehr gemeinsam, dass das das ist, was wir daraus mitnehmen. Es ist nicht Gott gegeben, dass es so kommt.
Wir dürfen es auch bald unter Beweis stellen, wenn die Dänen sich noch mehr um Grönland kümmern müssen. Dann werden wir mal sehen, wie wir als Deutsche dazu stehen. Ob wir da einfach nur eine Meinung haben und uns raushalten oder ob wir da bei unseren Nachbarn sind. Da wird es ja sehr konkret dann.
Ja. Da kriege ich dann gleich wieder schlechte Laune, weil wir ja in einer Zeit leben. Und da sind wir dann eben tatsächlich doch bei deiner Frage. So dieses, die Wahrscheinlichkeit des Unwahrscheinlichen hat unfassbar zugenommen. Ja. Also dass du und ich morgen aufwachen und die Nachrichten lauten, die 6. Flotte steht übrigens vor Dänemark, vor Grönland, ist nicht so super unwahrscheinlich, wie das früher war.
Ja, absolut.
Also die 6. Flotte der Amerikaner. Das ist,
also genau, damit müssen wir immer rechnen, überrascht zu werden. Das kann man natürlich positiv sehen, aber man muss natürlich genauso mit dem Negativen rechnen. Aber wir bleiben natürlich Optimisten. Vielleicht zum Abschluss des Podcasts nochmal eine persönliche Frage. Wer oder was macht dir Mut? Wer inspiriert dich?
Ich habe schon eigentlich immer geile Unternehmer, Menschen, die Sachen machen, wo ihnen vorher gesagt wird, na, ob das so hinhaut, und auch wirklich in ganz vielen unterschiedlichen Spielfeldern. So, ich habe gerade irgendwie viel mich so mit Biotech beschäftigt,
Longevity.
Und der Intersektion. Ja, Longevity weniger, mehr so tatsächlich so die Intersektion zwischen molekularer Forschung und AI, also was wird AI und Drug Discovery machen, und das ist schon wirklich absolut beeindruckend, was wir da in Zukunft erleben werden. Und ich bin einfach tatsächlich so dieses, ich denke das auch ganz oft, wie großartig ist es, jetzt schon in der Zukunft zu leben und mit einer wahrscheinlichen Lebenserwartung, die ich habe, noch viel mehr geile Zukunft mitzubekommen.
Wir sind ja guck mal, wir kommen aus den 80ern, einer Zeit weit vor dem Internet, auch noch anderes politisches System, ne? Du warst im Osten Berlin, ich in Rostock. Also wir haben so viel Veränderung mitbekommen, wie wahrscheinlich keine Generation vor und nach uns. Nach uns werden wir sehen, aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr krasse Phasen schon erlebt.
Ja, und mit so vielen absurd großartigen Dingen. Also ich meine, aus meinem Telefon kommt ein Taxi.
Ja. Ja, Christoph, allerletzte Frage. Kannst du noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat? Lustige Taschenbücher oder was kommt jetzt?
Nee. Es kommt jetzt, ich zeig's dir, die Hörerin muss das hören. Jean-Philippe Kindler arbeitet im Büro von Heidi Schonig, heißt die, glaube ich, der Linken. Und ist Poetry Slammer, hat das Buch geschrieben, Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf, eine neue Kapitalismuskritik. Überraschend einem so bekennenden Kapitalisten wie mir bei einer Kapitalismuskritik zuzugucken. Es ist wirklich toll.
Vielen Dank für den Tipp. Ich war kürzlich auch auf dem Poetry Slam mit meiner Frau, die ist auch großer Fan. Vielen, vielen Dank, schön, dass du da warst. Dir weiterhin alles Gute, bleib gesund. Viel Erfolg, lass dich überraschen.
Grüße gehen raus an die Küste und
komm mal vorbei.
Ich sag jetzt das Klischeeste der Welt, aber jetzt bei Backfisch Thilo einen Backfisch wäre wirklich super.
Können wir gerne mal machen. Bis dahin erstmal.
Ja, liebe ich.
Schöne Grüße nach Berlin. Ne?
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Christoph. Alle Links wie immer in den Shownotes. Folgt dem Christoph mal. Und wenn ihr mögt, dann schaut auch gern mal bei mir vorbei. Auf gabrielrath.com gibt's alle Infos, News, Updates rund um den Podcast, rund um das, was ich sonst noch so tue. Ihr könnt natürlich auch mir schreiben, wie ihr das Ganze findet. Ich freue mich über jede Nachricht, auch über Feedback, wenn es konstruktiv ist. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet mit 5 Sternen in eurer Podcast-App und ihr könnt sogar eine kleine Rezension schreiben. Lasst uns gemeinsam dieses Format noch weiterentwickeln. Dazu brauche ich aber auch starke Partner. Ihr habt die Möglichkeit, als Sponsor und Werbepartner hier an Bord zu kommen, denn dieser Podcast kostet auch Geld in der Produktion und er kostet natürlich auch Zeit und Liebe und da stecke ich auch alles gerne rein. Aber um das Ganze noch viel, viel größer zu machen und darauf habe ich wirklich Bock, brauche ich euch. kommt auf mich zu, wenn ihr sagt, ihr wollt Teil der Crew werden. Ich schicke euch mal das Podcast Pitch Deck rüber. Da gibt es alle Infos, wer hört hier zu, wie viele hören hier zu, wo geht die Reise hin, wer war schon da, wer sollte noch kommen. All das und mehr schicke ich euch gerne rüber. Also kommt auf mich zu und lasst uns mal gucken, was wir da noch alles Schönes auf die Beine stellen können. Wir hören uns dann nächste Woche schon wieder. Und bis dahin genießt den Frühling, bleibt gesund und bleibt connected.